sind sogar Spaziergänger, die diese Stimmung so ein bisschen aufgesaugt haben, sind mit auf den Platz gekommen. Die haben danach gesagt, die kommen jetzt zu jedem Heimspiel von uns, weil sie es so gigantisch fanden. Also erstmal sind gerade unsere Mädels auch sehr, sehr ehrgeizig. Da braucht man jetzt irgendwie auch nicht kommen mit, wir schauen mal, was so wird, sondern das ist auch unsere Marschrichtung. Im Endeffekt, wir nehmen den Wettbewerb an, wir wollen Spiele gewinnen. Mädels sind auch so ein bisschen vom Charakter her oft so, dass sie sich gar nicht so den Kopf in den Sand stecken, sondern die machen weiter. Wenn wir denen nach dem Spiel sagen, das war jetzt eine hohe Niederlage, wir ziehen unsere Schlüsse, wir trainieren weiter hart und wir werden uns verbessern, dann nehmen die das an und nehmen das auch mit. Vorbereitung, Nachbereitung, Trainingseinheiten, Spiele, dann machst du dir auch Gedanken. Dann versuchst du natürlich auch immer weiter die Mannschaft und die Spielerinnen zu entwickeln und zu verbessern. Und das kannst du nicht machen, gerade nicht im Ehrenamt, wenn du da nicht wirklich mit dem Herz dahinter steckst. Wie gesagt, da kann man eigentlich nur sagen, wer leidenschaftlich den Fußball fühlt und liebt und da Freude dran hat, der kann so eine Aufgabe übernehmen. Ich kenne auch Leute, die überhaupt keine Fußballaffinität hatten, waren einmal im Ostseeschall und haben gesagt, das ist mein Verein. Man wird dann irgendwann auch Fan von dem Verein, definitiv, weil das Herz klopft dann mit. Du hast ja auch die ganze Beschriftung und das Wappen mit auf der Brust als Trainer und so weiter. Du trainierst diese Mannschaft, du verfolgst natürlich auch andere Mannschaften aus dem Verein. Ist jetzt nicht nur der Mädchenbereich, den ich natürlich auch noch sehr intensiv verfolge, sondern halt auch die erste Männermannschaft, wo man mal zum Spiel mit hingeht oder auch, wie gesagt, so die Ergebnisse. Und man entwickelt schon für den Verein definitiv auch in Anführungsstrichen Liebe.
Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuthen. Seit 2018 ist Raik Bratke Trainer am Wüstemarker Weg. Er fing bei den E-Mädchen an, zunächst als Co-Trainer, seit 2020 als Cheftrainer. Im D- und C-Juniorinnenbereich begleitete er die Spielerinnen. Jetzt ist er mit ihnen bei den B-Juniorinnen angekommen, bereitet sie auf den Sprung in den Frauenbereich vor. In der 122. Episode dieses Podcasts spricht Raik über die Entwicklung der Mannschaft und seine persönliche als Trainer. Er erzählt vom Landespokalfinale 2023, das er mit den D-Mädchen erreichte, und vom dramatischen Pokalspiel vor wenigen Wochen, das sein Team im 9-Meter-Schießen gewann. Das Geheimnis einer guten Kabinenansprache, der Nutzen der Trainerlizenz und seine Leidenschaft für Hansa Rostock sind weitere Themen. Mein Name ist Gregor Humeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Nein, eins werdet ihr nie sehen. Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und dich immer lieben.
Herzlich willkommen, Raik Bratke.
Ja, hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, Raik. Wir haben ja lange daran gebastelt, einen Termin zu finden, dass wir uns mal treffen zum Podcast. Es ist dringend notwendig, denn es, glaube ich, es gibt eine Menge zu erzählen. Ich möchte erstmal so ein bisschen auf die aktuelle Situation bei dir und deinen B-Juniorinnen eingehen. Du bist mittlerweile Trainer der B-Juniorinnen. Ihr steht in der Landesliga gerade auf Platz 6, habe ich mal geschaut. Im Landespokal nach einem spektakulären Spiel, auf das wir sicherlich noch eingehen im Viertelfinale. Man kann sagen, es läuft bei euch, oder?
Definitiv. Also wir sind jetzt mitten in der Saison angekommen, sage ich mal. Also gut angekommen, sind zufrieden mit den aktuellen Ergebnissen, freuen uns darüber, wo wir jetzt stehen und wollen daran anknüpfen, definitiv.
Jetzt letztes Wochenende, wir haben jetzt den 11.11., davor das Wochenende habt ihr 0-0 gegen Neuenhagen gespielt. Eines der besseren Teams der Landesliga, wenn ich das so richtig sehe. Ist der Trainer zufrieden gewesen mit seiner Mannschaft?
Also wir haben es eigentlich gefeiert wie ein Sieg. Hätten auch noch fast gewinnen können, kurz vor Schluss nochmal eine Riesenchance gehabt. Den Lucky Punch hätten wir vielleicht doch da in dem Moment setzen können. Hat nicht geklappt, aber wir waren auf keinen Fall enttäuscht über den Punkt, sondern waren wirklich hochzufrieden, hatten uns den Punkt fest vorgenommen, wollten nicht wie in der vergangenen Saison wieder gegen Neuenhagen verlieren, weil es ja wirklich zu den Spitzenteams gehört. Die haben den Landespokal gewonnen letzte Saison. Die sind in der Meisterrunde erst im Finale ausgeschieden. 1-0 nur ganz knapp gegen Falkensee verloren. Und die haben auf jeden Fall sehr, sehr hohe Ziele. Wir zwar auch, aber wir wollten jetzt auch zeigen, dass wir mithalten können. Und das haben wir definitiv bewiesen. Das haben die Mädels ganz toll gemacht.
Landespokal ist ein gutes Stichwort. Die Woche davor hattet ihr das Landespokal-Achtelfinale gegen Giesmannsdorf-Lübben, eine Spielgemeinschaft. Ein
Spiel, das, glaube ich, auch dir als Trainer sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird, den Spielerinnen sowieso. Ihr habt 1-3 zurückgelegen, habt noch den Ausgleich geschafft, das Ganze ging ins 9-Meter-Schießen, ihr habt gewonnen. Was war da los?
Ja, definitiv. Also das ist ein Spiel, was wirst du nicht mehr vergessen. War auch im Endeffekt vom ganzen Verlauf her anders, als man es hätte erwarten können. Wir waren von Anfang an die klar bessere Mannschaft, haben es aber nicht geschafft, unsere Torchancen umzusetzen. Und geraten dann durch schnelle Bälle nach vorne, die haben gut gekontert, schnell nach vorne gespielt, geraten wir in Rückstand, 1-0. Schaffen dann relativ schnell den Ausgleich, denken, okay, jetzt drehen wir das Spiel, jetzt haben wir es endlich in der Hand, bekommen dann kurz vor der Halbzeit noch das 2-1. In der Halbzeit besprechen wir, okay, das drehen wir jetzt ja alles um, kommen auch aus der Halbzeit, es spielt nur noch eine Mannschaft, ich glaube, das Eckenverhältnis war schon 15-1, wir schaffen es aber irgendwie auch nicht, durch diesen Abwehrriegel durchzukommen, beziehungsweise nutzen dann unsere klaren Torchancen nicht. Dann fällt aus dem Nichts das 3-1, also wie gesagt, wirklich auch ein Schock. Wir laufen weiter an. Die Mädels haben nie aufgegeben. Das muss man ihnen wirklich hoch anrechnen. Also von der Mentalität her wirklich top. Auch nicht untereinander gezickt, gar nicht, sondern als Einheit zusammen agiert. Von außen natürlich auch versucht, die Mädels weiter zu pushen. Und dann reißen die letzten 10 Minuten an. Und meine Co-Trainerin sagt noch zu mir, wenn wir den Anschlusstreffer machen, dann machen wir auch den Ausgleich. Und da hat sie auf jeden Fall recht behalten. Denn ich glaube, 8 Minuten vor Schluss endlich bricht diese Abwehrriegel und wir machen das 3-2 und eine Minute später das 3-3. Riesenfreude. Dann auch zum ersten Mal im Pokal in die Verlängerung gegangen. Ist natürlich alles auch aufregend für die Mädels, für uns.
Entschuldigung, wie lange dauert die? 2x5 Minuten?
2x10.
Ah, 2x10 Minuten.
Der Schiri musste auch erstmal kurz überlegen. Ja, auch nicht so oft gehabt.
Bin ich aber froh, dass wenn der das nicht weiß, dann kannst du das auch nicht wissen. Ja.
Und dann haben wir sogar noch in der ersten Halbzeit der Verlängerung auch wieder die Riesenchance. Treffen leider wieder knapp neben das Tor, nicht ins Tor. Auch wieder ein super vorgespielter Angriff von uns. Ja, dann geht die Zeit rum und du kommst halt ins 9-Meter-Schießen, wo du denkst, jetzt ist es halt so ein bisschen wie Roulette spielen. Bildest nochmal den Kreis, sprichst mit den Spielerinnen, wer traut sich zu, wer möchte Verantwortung übernehmen und nimmst ihnen nochmal so ein bisschen auch diesen Druck, dass du sagst, ihr könnt nichts falsch machen, genauso wie die Torhüterin, der du sagst, du kannst halt nur hier zur Heldin werden, du kannst keinen Fehler machen, sei selbstbewusst, mach das, was du kannst, hol das Beste raus. Ja, dann wurde es ja eigentlich genauso wie dieser Spielverlauf unglaublich spannend, auch in dem 9-Meter-Schießen, was du ja, sag ich mal, auch schon so ganz gut niedergeschrieben hast, wo es dann wirklich auf den letzten Schützen ankam, weil die letzte Schützin von Lübben verschossen hat, auch nur einen Außenpfosten getroffen, ganz knapp. Und unsere Schützin dann so schießt, dass die Torhüterin zwar noch rankommt, dieser Ball dann aber 2 Sekunden später ins Tor kullert und die Freude dann riesengroß war. Und dann sind alle Dämme gebrochen. Also wie gesagt, wir hatten es uns ja die ganze Zeit schon erarbeitet. Die Mädels wussten auch selber, sie sind die bessere Mannschaft. Sie sind hier eigentlich der verdiente Sieger. Nur leider hat uns der Gegner das extrem schwer gemacht. Ja, wie gesagt, dann war es ein Selbstläufer. Die Eltern, die da waren, die Verwandten, die da waren, ein Riesenjubel. Es sind sogar Spaziergänger, die diese Stimmung so ein bisschen aufgesaugt haben, sind mit auf den Platz gekommen. Die haben danach gesagt, die kommen jetzt zu jedem Heimspiel von uns, weil sie es so gigantisch fanden, was da so
herrlich,
war.
Herrlich.
Also da kamen auch so Sprüche wie, brauchen wir kein Champions-League-Finale gucken, brauchen wir nur hierher kommen. Also es war, wie gesagt, von der Spannung und von der Aufregung her schon fast nicht zu überbieten, sage ich mal. Und wenn man dann am Ende als Sieger vom Platz geht, ist natürlich wunderbar. Also dann, wie auch du auch in dem Foto, was du gepostet hast, gesehen hast, da war überall Freude in den Gesichtern der Mädels und das hatten sie sich auch verdient.
Das Foto, darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen, da macht ihr die Welle vor den Zuschauern, die euch da feiern und man sieht jedem Mädchen und auch dir an, wie glücklich ihr da seid über diesen Erfolg, wie euch die Art des Erfolges auch begeistert, wie ihr euch habt mitreißen lassen von diesem Spiel und von diesem Verlauf des Spiels. Ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte und ein Spiel, über das ihr noch womöglich nicht erst am Saisonende nochmal redet, sondern auch darüber hinaus in ein paar Jahren, wo ihr immer sagt, das war schon ein ganz spezielles Spiel in meiner Karriere.
Also jede Spielerin, die dabei war, wird es auf jeden Fall nicht vergessen. Und das ist so ein typisches Spiel, was den Fußball so ausmacht. Ne? Es gibt so Fußballspiele, wo du denkst, ja, so ein spannender Sport ist es nicht. Aber dann kommen halt solche Spiele, wo du denkst, Wahnsinn. Also wie gesagt, du bist klar besser, aber du gerätst in Rückstand, du kommst zurück. Also alles, was so ein Hollywood-Film, sage ich mal, hätte man nicht besser im Drehbuch aufschreiben können. Ja. Das hat dieses Spiel, also es war schon fast, wo man gesagt hätte, ja, es ist jetzt zu sehr Schublade. Ne? Also mach's mal ein bisschen weniger so. Aber genauso ist die Realität im Fußball und das hat's wieder mal gezeigt. Und von daher Riesen-Euphorie.
Hattest du denn Probleme dann, vor allem im 9-Meter-Schießen, genug Schützinnen zu finden? Oder haben die sich alle gemeldet, sagen, komm, Trainer, ich mach das?
Nee, ja, der erste Punkt. Also es wollte keiner so richtig vortreten, die Blicke gingen nach unten so. Da hattest du auf jeden Fall eine Spielerin, die diesen Tag auch 3 Tore gemacht hat, die hat gleich gedacht, ich schieße. Da habe ich auch gesagt, super, dann haben wir nochmal besprochen.
Die Zeynep ist das, ne?
Genau, ja. Wie wir es am besten machen, dass wir da nicht irgendwie zu euphorisch rangehen und den dann irgendwie in den Himmel jagen und so weiter. Aber es hat sie auch alles super gemacht. Dann auch eine Spielerin, von der ich es nicht so erwartet hätte, die dann gesagt hat, ich würde es noch machen. Und dann war unsere Kapitänin an dem Tag, weil sie auch noch in den Ferien war, verhindert. Das heißt, wir hatten eine andere Kapitänin und die hat dann gesagt, wenn ich heute schon mal Kapitänin bin, übernehme ich Verantwortung. Und das war dann auch die letzte Schützin, die am Ende natürlich groß gefeiert wurde, weil sie den Siegtreffer dann erzielt hat. Ne? Aber allgemein war es schon etwas schwieriger. Aber ich musste keinen drängen. Das war schon mal ganz schön.
Und die Torhüterin, die war die besonders angespannt oder nervös? Oder wie hat die das aufgenommen, dass sie jetzt erstmal für drei Schützen ja pro Mannschaft, nicht fünf wie sonst, aber drei, dass sie ja dann auch so ein bisschen mehr im Blickfeld steht als sonst im Spiel?
Ich sag mal so, sie hat es ganz gut weggesteckt. Innerlich sah es vielleicht anders in ihr aus, aber sie hat es super gemacht. Jetzt hatte sie nicht die Möglichkeit einzuhalten. Sie hat sich auch für Ecken entschieden. Das war dann die falsche Ecke, aber das ist halt dieses
50,
glückslos.
50. Genau. Ja, genau. Ja.
Aber am Ende, wie gesagt, hat auch sie ihren Job super gemacht. Und hier hast du die Nervosität gar nicht so angemerkt. Sie hat es recht professionell.
Wenn du in so eine Saison startest wie jetzt mit den B-Juniorinnen, weißt du eigentlich, was dich da so bei den Gegnern erwartet? Oder ist das so ein Windflug in die Saison? Ihr wisst nicht genau, wer da bei den anderen noch spielt, wer da überhaupt weitergemacht hat, wie die aufgestellt sind. Wie ist das bei euch?
Also es ist schon so eine kleine Überraschungstüte, muss man sagen. Gerade wenn du jetzt, sage ich mal, den Jugendbereich wechselst, wenn wir jetzt, so wie wir jetzt aus der C in die B hochgehen. Jetzt haben wir bei uns in der Staffel 10 Mannschaften, davon sind 4 Teams bekannt. Die Aufteilung, wir haben ja noch eine Parallelstaffel, wir spielen ja in Ost und West, die war auch so ein bisschen überraschend, weil zum Beispiel Dahlewitz ist in der Weststaffel, die sonst eigentlich immer unsere Wegbegleiter waren.
Okay.
Und nur ein paar Kilometer entfernt sind und wir sind in der Oststaffel, also oder auch Eintracht KW ist auch in der Weststaffel und wir sind in der Oststaffel. Also das haben sie so ein bisschen bunt eingeteilt. Von daher waren auch wirklich diesmal Mannschaften dabei. Also wir hatten 4 waren bekannt, wirklich Weggefährten über die Jahre. Da kennt man dann auch schon die Trainer, die Spieler und so weiter, die kann man auch gut einschätzen. Aber 6 waren dann halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, so Überraschungstüten. Und am Anfang der Saison wusste man gar nicht, wo führt die Reise hin. Jetzt kann man natürlich, wenn man sich die Staffel anguckt und die ersten Spiele schon so seine Rückschlüsse ziehen und sich darauf einstellen. Gerade wenn jetzt so wie Schulzendorf so absolute Newcomer dabei sind und in den ersten Spielen viele Tore kassieren, dann kann man sich schon ungefähr denken, was da kommt. Aber so gerade, sag ich mal, bei Spieltag 1, da dachtest du, na mal gucken.
Kann man dann überhaupt als Trainer ein konkretes Ziel formulieren für die Saison oder musst du auch erstmal sagen, mal abwarten, was du die ersten 2, 3 Spieltage bringen?
Also erstmal sind gerade unsere Mädels auch sehr, sehr ehrgeizig. Da braucht man jetzt irgendwie auch nicht kommen mit, wir schauen mal, was so wird, sondern das ist auch unsere Marschrichtung. Im Endeffekt, wir nehmen den Wettbewerb an, wir wollen Spiele gewinnen. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt das erste Auswärtsspiel nach Cottbus gefahren sind, da sind wir nicht hingefahren, um irgendwie einen Punkt zu holen, sondern wir haben gesagt, wir wollen hier gewinnen. Klar werden die natürlich auch ein ganz anderes Konzept haben, eine ganz andere Struktur und so ist es auch. Also die konnten auch alle wunderbar Fußball spielen, war da groß aufgebaut mit Fotografen und so weiter. Aber wir haben uns da nicht einschüchtern lassen, sind da ja auch in Führung gegangen, haben nur ganz knapp verloren. Und so kann man eigentlich sagen, gehen wir in jedes Spiel. Also wenn wir antreten, wollen wir gewinnen. Ob es jetzt in der Meisterschaft ist, im Pokal. Und ansonsten haben wir uns so als taktische Ausrichtung, nicht als taktische, sondern als Marschrichtung für die Saison genommen, dass wir uns taktischer aufstellen wollen, das definitiv. Weil allgemein so in den Anfängen hat man so ein bisschen Struktur reingebracht, dann ging es immer mehr um Technik und jetzt versuchen wir halt Taktik auch einzuschleifen.
Du redest jetzt über die vergangenen Jahre auch.
Genau,
ne?
Jetzt mal sozusagen, also diese Saison haben wir so angefangen, also es ging jetzt schon die letzten Laufzeiten so los und ich habe dem jetzt auch gesagt, diese Saison wollen wir mal wirklich mit sehr, sehr viel Taktik spielen, also auch ohne Ball, mit Ball, völlig egal, immer schauen, dass wir nicht nur das Spielerische und das Läuferische drin haben und das Technische, sondern jetzt auch wirklich auch immer das Taktische noch mit einbinden, einfach um die Mädels dann am Ende perfekt vorzubereiten für den Erwachsenenbereich. Das, sage ich mal, ist so ein bisschen unsere, unabhängig von Erfolg und Misserfolg, ist das so unser Trainingswunsch oder unser Ziel fürs Training. Und für die Saison kann man sagen, eigentlich wollen wir überall gewinnen.
Das ist eine gute Einstellung.
Ja, das finde ich richtig, ja.
Du hast die Mannschaft als übernommen, da waren sie noch bei den D-Juniorinnen, ist das richtig?
Sogar noch früher,
E-Juniorinnen.
E-Juniorinnen, ja. Die mit Jungs gespielt haben noch.
Okay.
2 Spielzeiten gegen Jungs gespielt, also.
gab es ja manch böse Klatsche, das ist dann ja manchmal so, wenn man mit relativ vielen Mädchen gegen Mannschaft spielt, mit relativ vielen Jungs, dann
Das auf jeden Fall, aber wie gesagt, das Schöne ist, da weiß man, wo man herkommt und das war ja zum Beispiel auch so ein Diskussionspunkt, als ich gesagt habe, wenn wir jetzt gegen Schulzendorf spielen und die hatten da vorher wirklich jetzt bei uns in der Staffel aktuell große Klatschen bekommen, habe ich gesagt, wir werden jetzt keine Mannschaft 20-0 vom Platz stellen und schicken, weil wir vergessen nicht, wo wir herkommen und wir wurden auch 20-0 und noch mehr vom Platz geschickt, wo ich gar nicht mehr wusste, wie es steht. Und auch dachte, warum lässt der Gegner nicht mal uns einen Pass spielen oder mal 2 Sekunden am Ball und so weiter, dass wir halt auch mal ins Fußballspielen reinkommen, weil wirklich die Mädels halt noch sehr unerfahren waren. Teilweise gegen so ambitionierte Jungs, die um jedes Tor gekämpft haben, aber wie gesagt schon weit über 20 geführt haben. Schöne war dann in der zweiten Spielzeit gegen die Jungs, durften wir auch schon ein bisschen älter sein, waren erfahrener und haben dann teilweise gegen unerfahrene Jungs gespielt. Und wenn du dann die ersten Spiele gewinnst und wie gesagt, sonst war es halt so, wir kamen manchmal zu Spielen angefahren und da wurde gesagt, ach, heute spielen wir gegen Mädchen, weil die wussten es ja vorher nicht. Da haben wir gesagt, die machen wir Platz und so weiter. Und wir sind halt wirklich auch bescheiden und einfach zielgerichtet ans Spiel rangegangen. Und wenn du dann als Sieger vom Platz gehst und die Jungs kommen und sagen, großen Respekt und ihr habt das toll gemacht und wir wollen mal so Fußball spielen können wie ihr und so weiter, das sind dann schon so Sachen, da kann man sich dann so selbst auch, oder können sich die Mädels auf die Schulter klopfen und sagen, das haben sie sich halt auch verdient, ne, über die Zeit.
Ist es denn schwierig dann für dich als Trainer, die Mädels dieser Phase, wo es dann deutliche Niederlagen teilweise gibt, bei Laune zu halten? Die stehen am Anfang ihrer Fußballerzeit, die wollen am Ende auch gewinnen und fahren dann nach Hause und haben dann sich ein paar einschenken lassen müssen. Wie macht man das?
Groß sagen, also wir haben sie einfach immer wieder aufgebaut, haben ihnen halt auch erklärt, dass sie am Anfang stehen und dass viele ja auch erst mit dem Fußballspielen angefangen haben und dass das alles seine Zeit braucht und dass man zwar diesen Wettbewerb sucht, aber ihn nicht zu hoch bewerten darf. Und ich muss sagen, Mädels sind auch so ein bisschen vom Charakter her oft so, dass sie sich gar nicht so den Kopf in den Sand stecken, sondern die machen weiter. Wenn wir denen nach dem Spiel sagen, das war jetzt eine hohe Niederlage, wir ziehen unsere Schlüsse, wir trainieren weiter hart und wir werden es verbessern, dann nehmen die das an und nehmen das auch mit.
Sehr dankbar für den Trainer eigentlich, ne?
Definitiv, ja.
Ja. Wie bist du Trainer geworden?
Ja, das war eigentlich so, dass im Jahr 2018 war der Tag des Mädchenfußballs in Miersdorf und dann hingen auch überall so Flyer aus und so weiter. Und ich hatte schon mal mit meiner Tochter mal hier und da im Garten Fußball gespielt und die hatte da Interesse und hatte jetzt in der Region auch jetzt kein festes Hobby so an sich. Und dann sind wir da hingegangen, also sie und wir als Familie und da war auch mit Tombola und so weiter und Rahmenprogramm und das war richtig cool. Und dann wurde sie auch in die dann neu gegründete Mädchenmannschaft mit aufgenommen. Ja, und dann war man so als Papa dann mal so mit dabei und auch nicht desinteressiert. Man hat dann mal mit geholfen aufzubauen, abzubauen, mal Tore zu tragen. Und dann hatte mich 2019 Katharina, die damalige Trainerin dieser Mädchenmannschaft.
Katharina Schmidt, ja.
Genau,
ja.
Hatte mich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, auch zu unterstützen. Ich glaube, die hat auch einen ganz guten Blick dafür, wer ist hier engagiert und wen könnte man auf jeden Fall auch für seine Sache gewinnen.
Ganz sicher.
Das hat sie auf jeden Fall auch gut gemacht und einen guten Blick für gehabt und den bewiesen bei mir. Und dann bin ich da so reingeschlittert, habe halt ihr geholfen, dann hat sie mir auch relativ schnell auch mal Verantwortung übergeben, dann so mal die ersten Trainingseinheiten geleitet oder mal so ein paar Sachen auch mitgemacht und so weiter. Und wir haben uns da gut aufgeteilt und dann kamen auch immer mehr Mädels dazu. Und dann ging es auch darum, eine Trainerlizenz zu erwerben und das da war sie auch dabei und dann haben wir das quasi zusammen gemacht. Also 2020 habe ich dann die C-Lizenz, Trainerlizenz erworben. Und dann wurden es auch so viele Mädels, dass wir uns aufteilen mussten in mehrere Mannschaften. Also habe ich dann gleich zusammen mit meiner Trainerlizenz 2020 dann in der Saison 2021 in Eigenverantwortung die erste Mannschaft übernommen, zusammen mit Norma Wittmann. Ja, seitdem sind die Mädels quasi so ein bisschen unter meinen Fittichen. Na klar, da kommen wieder neue dazu, da gehen wieder manche. Dann hast du ja auch durch den Alterswechsel mal so, dass welche wegbrechen, dann kommen sie wieder und so. Aber so der Grundkern ist jetzt schon seit über 6 Jahren bei mir und so kommt das alles zustande. Ja. Dann 2023 Verlängerung der Trainerlizenz. Ja, bin da sehr zufrieden mit.
Hast du gleich gespürt bei deinen ersten Trainingseinheiten, so Trainer sein, das ist was für mich?
Muss ich sagen, ja, also es hat mir schon Spaß gemacht. Also gerade auch so das Arbeiten mit jungen Menschen und dann so an einem gemeinsamen Ziel und Fußball, wo man sowieso eine Leidenschaft für hat und dann kannst du den halt auch bei den Mädels wecken. Also das hat von Anfang an Spaß gemacht und zieht sich bis zum heutigen Tag.
Das ist doch total spannend dann auch so Mädels jetzt schon mal über 5, 6 Jahre zu begleiten auf ihrem Weg als Fußballerin, stellt man doch erstaunliche Entwicklungen dann bisweilen fest, ne? Nicht nur sportlich.
Also du hast da über einen sehr, sehr langen Zeitraum die Entwicklungskurve, die du dir anschauen kannst. Das ist auf jeden Fall schon ganz gut. Andererseits sage ich auch, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht verkehrt, wenn du pro Jugendbereich einen neuen Trainer hast. Mhm. Dann hast du nämlich natürlich auch neue Impulse, verschiedene Herangehensweisen, andere Perspektiven. Das macht es natürlich auch für die Mädels ganz gut. Aber es hat auch Vorteile, wenn du, so wie wir jetzt, so lange zusammenbleibst in einem Team, weil du bist zusammengewachsen, du hast eine extrem hohe Kontinuität, du hast zusammen Erfahrungen gesammelt, jeder weiß, was er aneinander hat, du kennst die verschiedenen Charaktere, die Abläufe, du bist, so wie wir es ja gerade besprochen haben, durch dick und dünn gegangen, mhm. du kennst die Zeiten, du kennst auch die erfolgreichen Zeiten, Landespokalfinale und solche Geschichten und das hast du alles zusammen erlebt und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, ne? Also es hat alles
Vor- und Nachteile, ja. Landespokalfinale, wo du das eben sagst, das war, da wart ihr im D-Junioren-Bereich, ne, genau. Ja. Da habt ihr das Landespokalfinale erreicht in Ludwigsfelde. Das ging sehr deutlich für Wandlitz aus, das kann man so sagen, aber es war schon ein besonderes Erlebnis. Es ist so ein Pokaltag mit allen Mädchenmannschaften, die da im Land, die da ihren Pokal für ihr Pokalfinale austragen, auch die Frauen dann, glaube ich. Das wird schon ordentlich organisiert und ist schon ein schönes Fußballfest, jetzt erst auch mal unabhängig vom Ergebnis.
Also auf jeden Fall, das war ein Riesenerlebnis und so auch wie das Spiel jetzt gegen Löwen, was wir hatten, wo man denkt, das vergisst man nicht mehr, so war auch dieses Landespokalfinale und unabhängig vom Ergebnis war es wirklich für alle auch ein super Erlebnis. Ja. Also auch das mit die Mannschaftsaufstellung wurde angesagt. Man ist nochmal macht da Erwärmung nochmal rausgegangen und ist nochmal mit aufgelaufen. Und die Zuschauer waren schon da, auch weil die Tribüne war voll. Dann von
viele, viele von Meersdorf, genau.
Genau, auch mit Zaunfahne und also es war schon, sag ich mal, das Ganze drumherum war total cool gemacht, total super organisiert. Und dann gab es ja selbst für uns, sag ich mal, als unterlegene Mannschaft einen großen Pokal und Medaillen und man hat Standspalier. Und das war für die Mädels schon das, was sie sich verdient hatten, weil wir sind ja bis ins Finale gekommen und das war auch nicht leicht. Da haben wir uns auch durchgekämpft. Und dann am Ende da zu stehen und dann erstmal die Niederlage wegzustecken, das ging aber auch wieder schnell, war daher das Erlebnis und die Freude einfach da gewesen zu sein, riesengroß.
Ich frage mal so direkt, ist in diesem Jahr wieder das Pokalfinale drin eigentlich? Ein bisschen Losglück?
Definitiv. Also wie gesagt, wir waren ja bei den Zielen und ich kann sagen, bei uns ist im Landespokal das Ziel, ins Finale zu kommen. Es sind ja auch nur noch zwei Spiele, die man jetzt gewinnen müsste, um ins Finale zu kommen. Also warum sollte man jetzt sagen, will man nicht? Also wir wollen so weit kommen wie möglich, definitiv.
Pokal ist einfach ein ganz besonders reizvoller Wettbewerb, ne? Mit diesen K.O.-Spielen, da entscheidet sich was an einem Tag, das ist anders als Liga. Das ist schon eine Situation, die sehr viel Spaß machen kann, vor allem wenn man so erfolgreich ist in diesem Bereich.
Ja, und es sagt sich immer so daher, so der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber es ist auch wirklich so. Und das haben wir im letzten Spiel ja so hart auch zu spüren bekommen. Ne? Es kommt nicht darauf an, ob du die bessere Mannschaft bist, ob du ein Eckenverhältnis von 15-1 hast, es kommt darauf an, ob du die Tore machst. Ne? Mhm. Und dass wir da nochmal so ein bisschen von der Kante runtergesprungen sind und eine Runde weiter sind, hat uns gefreut und jetzt, wie gesagt, jetzt kann kommen, wer will. In der nächsten Pokalrunde hat der Pokal wieder seine eigenen Gesetze und wir hoffen, dass wir das kleine Quäntchen Glück wieder auf unsere Seite ziehen können und eine Runde weiterkommen.
Hast du eigentlich eine eigene fußballerische Vergangenheit?
Ja, auf jeden Fall. Also sonst hätte sich wahrscheinlich diese Leidenschaft auch gar nicht so entwickelt. Mhm. Bei mir war es so, ich kann mich eigentlich erinnern, so in der ersten Grundschulzeit war es, man kam nach Hause, so dieses typische Ranzen in die Ecke schmeißen und auf den Bolzplatz gehen. Dann durch einen Umzug sind wir nach Süddeutschland gezogen. Da war ich dann zum ersten Mal fest im Verein bei den E-Junioren. Und das war eigentlich auch eine sehr eindrückliche Zeit, weil wir sind dann damals auch E-Junioren-Meister geworden. Sogar ein Spiel gegen die E-Junioren von Bayern München. Und so als kleiner, fußballbegeisterter Junge, sowas vergisst man seinen Lebtag nicht.
Das kann
ich
mir gut vorstellen.
Ich kann mich auch nicht mehr als Ergebnis erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass die dieses Trikot anhatten, was man sonst halt nur im Fernsehen gesehen hat. Genau, das hat natürlich super viel Spaß gemacht. Dann sind wir hier in diese Region, also nach Brandenburg gezogen. Dann bin ich nicht gleich wieder in den Verein gegangen, habe aber sehr viel in Freizeitmannschaften gespielt. Und dann gab es immer so eine Art drei, vier Mannschaften, die sich immer mal wieder so an verschiedenen Wochenenden getroffen haben. Und da muss ich auch sagen, hat man auch schon mal so die ersten Trainingseinheiten geleitet, weil man musste ja irgendwie sich auch mal trainieren und nicht nur den Ball hinschmeißen und sagen, wir spielen mal. Und dann hat man gesagt, ich mach mal was. Und da kann ich mich erinnern, habe ich dann schon in dem Alter auch mal gesagt, ja, wir machen jetzt mal das und machen mal dies. Und hat man sozusagen die Anfänge des Trainerdaseins mal, konnte man mal reinschnuppern, auch wenn man das natürlich nicht alles offiziell gemacht hat. Und dass es da nicht diese Struktur dahinter gab, aber es war schon so das, was man dann auch, sage ich mal, heute macht, nur halt besser aufgezogen. Dann bin ich zu Zeiten der A-Jugend auch nochmal fest im Verein gewesen, habe im Havelland nochmal gespielt. Dann aber durch Schulabschlüsse und alles, was danach kommt, berufliche Laufbahn, sage ich mal, die fußballerische Laufbahn so beendet, aber ich habe immer noch mal irgendwo mal freizeitmäßig da mitgespielt oder mal da irgendwie ausgeholfen oder dann war da mal ein Turnier oder was auch immer. Also Fußball war nie auf Stillstand, aber so war die Laufbahn.
Aber jetzt ist ja mit der Trainertätigkeit seit jetzt 7 Jahren, hat ja der Fußball schon in deinem Alltag, in deinem Leben schon einen großen Stellenwert eingenommen. Das ist 2-mal in der Woche trainieren, am Wochenende fahren. Ihr spielt Landesliga, ihr habt immer Landesliga gespielt. Das sind teilweise enorme Fahrten, die ihr zurückzulegen habt. Richtig, richtig enorme Fahrten. Also das ist schon ein enormer Aufwand, den du da betreibst.
Richtig, und deswegen, wie gesagt, kann ich nur wieder das Wort wiederholen. Leidenschaft muss dabei sein. Also du musst wirklich mit Herz und Seele dabei sein. Die Familie muss hinter dir stehen, weil, wie du schon selbst sagst, das ist ein enormer Aufwand, also von der Administration her, von der Organisation, von der Moderation, Vorbereitung, Nachbereitung, Trainingseinheiten, Spiele, da machst du dir auch Gedanken. Dann versuchst du natürlich auch immer weiter die Mannschaft und die Spielerinnen zu entwickeln und zu verbessern. Und das kannst du nicht machen, gerade nicht im Ehrenamt, wenn du da nicht wirklich mit dem Herz dahinter steckst. Mhm. Und wie gesagt, da kann man eigentlich nur sagen, wer leidenschaftlich den Fußball fühlt und liebt und da Freude dran hat, der kann so eine Aufgabe übernehmen.
Bist du denn, wenn du nach Niederlagen nach Hause kommst, dann auch erst frustriert oder kannst du das dann auch schnell abschütteln?
Es kommt immer ganz drauf an. Also es gibt so Niederlagen, die tun dann schon echt weh und da ist es dann auch schon mal so, dass ich mich dann auch erstmal zu Hause hinsetze und die Sachen, die mich jetzt so ärgern, gerade auch mal niederschreibe, um sie dann, sage ich mal, beim nächsten Training nochmal anzusprechen oder auch zu besprechen oder zu gucken, ob es die Spielerinnen genauso sehen, ob sie es auch gesehen haben, woran es gelegen hat. Aber das ist auch schon wieder länger her, dass jetzt eine Niederlage mir doll wehgetan hat, weil es so unnötig war. Wir haben uns, sage ich mal, in so eine Richtung entwickelt, wo wir das wirklich jetzt mittlerweile eigentlich super handeln, das umsetzen, was gefordert ist. Und von daher ist es dann nicht mehr so ärgerlich. Es ist ja eigentlich nur ärgerlich, wenn es in eine ganz andere Richtung geht, als man sich vorgenommen hat. Mhm. Natürlich kannst du immer noch mal gegen einen starken Gegner auch mal ein dummes Tor fangen und so, aber das sind halt Sachen, die passieren im Fußball immer. Mhm. Da kannst du nichts gegen machen. Und ich habe mich, sage ich mal, über die Jahre dann auch so ein bisschen da akklimatisiert, dass ich da keine großen Probleme mehr habe mit den Anlagen.
Was hätte
ich hoffe,
der,
es bleibt so.
Ja, was hätte der Trainer Reik Bratke für Stärken gesehen am Spieler Reik Bratke?
Das ist eine gute Frage. Definitiv volle Einsatzbereitschaft, immer. So wie jetzt, sage ich mal, auch als Trainer mit dem Herzblut dabei. Nicht irgendwie leichtfertig oder irgendwas herschenken, sondern wenn Fußball, dann auch richtig und dann auch, bis die Lunge brennt und man nicht mehr kann. Und darüber hinaus... ansonsten glaube ich auch die Teamfähigkeit, Teamplayer, das sage ich mal, predige ich ja auch immer unseren Mädels, dass es eigentlich nur darum geht, als Team zusammenzuarbeiten. Es geht nicht um den Einzelnen, sondern die Uhr tickt, wenn jedes Rad sich dreht. Und das bei mir definitiv auch. Also wie gesagt, Kämpfer, Einsatz, Teambereitschaft.
Ist das bei 15-, 16-jährigen Mädels, die du jetzt ja da unter deinen Fittichen hast, bisweilen schon mal etwas schwieriger herauszukitzeln, dieses Motiviertsein, dieses Brennen, dieses Heißsein? Oder kannst du da sagen, ich habe da eine Mannschaft, wo das eigentlich weniger Problem ist? Das sind ja auch Mädels, die in der Pubertät mal sind, die auch mal ihre Launen haben, wie Jungs übrigens auch. Also es ist nichts Spezifisches für Mädchen. Aber ist das manchmal eine Aufgabe für dich, diese Motivation, dieses Motiviertsein herauszukitzeln?
Ja, kann ich schon sagen. Also gerade so die Mädels sind gerne mal zurückhaltender, auch so in ihren Reaktionen auf das, was man so sagt. Also da wird es wahrscheinlich so Jungstruppen geben, die kannst du so viel mehr anzünden, ne? Und dann feuern die zurück und dann ist da laut in der Kabine. Das ist schon bei den Mädels eher nicht so. Also da sind sie zurückhaltender. Man weiß natürlich nicht, wie es in ihnen aussieht. Da hoffe ich natürlich schon immer, dass das Feuer schon lodert und brennt. Ansonsten gibt es schon so Momente, wo man denkt, boah, wie kriege ich jetzt hier, wie kitzel ich noch ein bisschen mehr Motivation raus? Anders ist es auf dem Platz. Da finde ich, da kriegt man super hin. Aber gerade so bei Ansprachen oder auch mal eine Halbzeit in der Kabine und so weiter, da denkt man schon so Mädels, was muss ich jetzt hier eigentlich, welchen Knopf muss ich drücken, damit ihr jetzt mal so ein bisschen aus euch rauskommt? Aber das ist, wie gesagt, solange es auf dem Platz funktioniert, ist es ja nicht schlimm, wenn es in der Kabine da ruhig ist und jeder darf unter sich oder für sich so bleibt.
Hältst du vor jedem Spiel eine Ansprache in der Kabine?
Ja, definitiv.
Also auch eine Motivationsansprache oder ist das dann wirklich noch mehr taktikbezogen?
Also es ist immer beides dabei. Also ja. Es ist immer Motivation dabei, gemischt durch Taktik, mit Taktik und Aufstellung und so weiter. Aber es ist definitiv auch immer Motivation dabei. Also sei es bei einem fast übermächtigen Gegner oder sage ich mal bei einem Gegner, wo wir wissen, der ist ja unerfahren. Es wird trotzdem immer in eine Richtung motiviert und sage ich mal, die Mädels sollen rausgehen und es soll schon in den Haarspitzen kitzeln.
Bereitest du dich darauf vor? Also überlegst du dir vielleicht so ein paar Sätze, ein paar Sprüche, wo du sagst, den haue ich heute mal raus. Vielleicht zündet die das so ein bisschen an?
Ja, da gibt's schon so Momente. Also wenn man was aufschnappt oder ansonsten, also ich überlege mir immer schon, bevor ich in die Kabine gehe, was möchte ich sagen. Das ist natürlich, über die Jahre wird man da auch ein bisschen routinierter, definitiv. Ja. Dass ich mir jetzt nicht nochmal mich eine halbe Stunde vorher hinsetzen muss und überlegen, aber ich gucke mir immer an, welchen Gegner haben wir, wie haben die gespielt in der Vergangenheit, wie ist so die Vergangenheit zwischen uns und dem Gegner, was kann man da nochmal rausholen. Also es gab zum Beispiel auch mal ein Spiel in Storkow und da habe ich einen Pokal mitgenommen, den wir beim Hallenturnier in Storkow gewonnen haben und habe den Mädels in der Kabine gesagt, reicht den mal rum. Wir waren in Storkow und haben das Hallenturnier gewonnen und jetzt sind wir in Storkow und gewinnen hier zwar keinen Pokal, aber 3 Punkte wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und einfach mal das so ein bisschen zu visualisieren, den Pokal nochmal anzufassen, sich daran zu erinnern, wie man ihn hochgehalten hat beim Feiern und beim Gewinnen. Solche Dinge, ne? Also da versucht man immer schon ein bisschen was rauszukitzeln und da noch ein paar Prozente an Motivation rauszuholen.
Sind das so Sachen, die man bei einer Trainerlizenz auch lernt?
Nee, ich glaube, das lernst du so nicht. Das musst du dir halt so selbst überlegen. Wie gesagt, es gibt vielleicht auch Trainer, die rein taktisch nur Sachen in der Kabine besprechen. Aber ich weiß aus meiner Spielzeit als Spieler, dass ich es mega faszinierend fand, was der Trainer gesagt hat. Und ich das auch so aufgesaugt habe wie so ein Schwamm. Und wenn der Trainer da motivierende Worte gefunden hat, habe ich es genauso interessant und wichtig empfunden, wie wenn es jetzt taktische Sachen waren. Und von daher versuche ich das einfach auch umzusetzen. Ne? Und jetzt, ja, man hat es ja manchmal, sieht man es ja heutzutage, so Ansprache in der Kabine, sei es Hansi Flick oder Jürgen Klopp und so weiter. Und da merkt man ja schon, das kann spielentscheidend sein. Ja. Also, wenn du die da rausschickst und die unter den Haarspitzen brennen, dann weißt du, dass da nochmal viel, viel mehr geht, als wenn du jetzt reingehst in die Kabine. Ja, Halbzeit war okay, zweite Halbzeit wollen wir ein bisschen besser werden und raus. So, wie gesagt, und da kannst du schon einiges rauskitzeln, da bin ich fest überzeugt von und deswegen lebe ich das auch so ein bisschen.
Hast du das so, also manchmal schon mal so gesehen, es gibt da so Dokus, wo dann die Kamera da so in der Kabine hängt, so heimlich ja nicht, aber wo dann schon mal geschaut wird, also, oder auch bei einem Pokal erste Runde, wenn so Amateurvereine da spielen, wo wieder der Trainer dann seine Spiele heiß macht gegen die scheinbar überlegenen Profis, das schaust du dir schon mal an und guckst, was da so abgeht?
Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Da gibt es ja auch einiges bei YouTube, auch so manchmal in Dorfvereinen und so weiter, ja. Wenn die Box reinkommt oder einer mit der Kettensäge und so weiter und da alles rauskitzeln will. Man kennt natürlich auch seine Mannschaft und weiß, das würde jetzt bei den Mädchen gar nicht zünden, wenn ich da jetzt mit einer riesen Musikbox reinkommen würde, auch wenn bei uns beim Umziehen auch Musik läuft und auch die Mirsdorf-Hymne, um sie so ein bisschen einzustimmen und natürlich auch immer den Bezug zum Verein zu haben. Und wir ja auch immer sagen, wir vertreten den Verein und es ist auch eine Außendarstellung und so weiter. Und da soll man das natürlich auch mit Stolz das Wappen auf der Brust tragen. Von daher ist es schon so definitiv, dass ich da reinschaue und halt auch Sachen mitnehme und gucke, wie ich das dann am besten mit einbauen kann.
Die Lizenz, unabhängig jetzt von diesem Thema Motivation, hilft die dir, hat die dir weitergeholfen, eine Lizenz zu machen für dich als Trainer? Bist du da wirklich gut ausgebildet worden, dass du gesagt hast, das hilft mir auch im Alltag?
Also ich kann die Lizenz nur jedem ans Herz legen. Also ich vergleiche so ein bisschen, ein Handwerker hat sein Werkzeug und bei der Trainerlizenz kriegst du so ein bisschen dein Werkzeug als Trainer die Hand gelegt. Gerade auch so ein bisschen Sensibilisierung für den Kinder- und Jugendfußball. Es gibt ja auch viele Trainer, sage ich mal, die ihre letzte Erfahrung aus dem Altersbereich der A-Jugend oder des Erwachsenenbereich versuchen in den Kinderfußball mit zu übernehmen und das funktioniert halt nicht. Also es ist eine ganz andere Sparte und jetzt, wie gesagt, bei mir war es ja auch C-Lizenz mit Fokus auf Kinder- und Jugendfußball. Dafür wurdest du sensibilisiert. Es ging zum Beispiel auch darum, absolute Grundlagen zu schaffen, wie zum Beispiel das Vormachen beziehungsweise Erklären, Vormachen, Nachmachen, Korrigieren, solche Geschichten und dann auch so Kleinigkeiten oder halt auch, dass man den Fokus nicht darauf legt, den kurzfristigen Erfolg zu haben, sondern die Spieler langfristig zu entwickeln. Dass es darum geht, dass die Spieler zu entwickeln und das Team zu verbessern, dadurch, dass die Spieler sich entwickeln. Und nicht, dass es jetzt darum geht, oh, wir haben dieses Spiel 1-0 gewonnen, aber 4 Leute, die auf der Bank saßen, waren nicht einmal auf dem Platz. Sondern dass es halt darum geht, dass alle Spaß am Fußball haben. Wie gesagt, gerade im Amateurbereich geht es darum, immer Spaß am Sport und am Fußball zu haben und die dabei zu halten und im besten Fall, das dann noch erfolgreich zu haben. Aber wenn es mal nicht erfolgreich ist, geht es mehr darum, dass die Spieler sich entwickelt haben. Auch menschlich.
Hast du dich als Trainer in der Zeit so entwickelt? Hast du das Gefühl, da auch durch die praktische Erfahrung, die du jetzt ja schon einige gesammelt hast, dich so weiterentwickelt zu haben?
Auf jeden Fall entwickelt. Und das ist ja auch so ein Punkt bei der Trainerlizenz, den ich auch noch ganz gerne ansprechen will. Du musst dich ja weiterbilden. Du musst ja 20 Lerneinheiten innerhalb von 3 Jahren nachweisen. Und das sorgt ja auch dafür, dass du auf deinem Standpunkt, den du vielleicht hast, nicht bleibst, sondern du wirst gefordert und du wirst auch gefördert. Also alleine, ich habe jetzt, glaube ich, in 2 Wochen wieder eine eine 4- oder 5-stündige Weiterbildung Großzieten. Und da lernst du immer, wie gesagt, du hast den Austausch mit Kollegen, du lernst neue Herangehensweisen, wo hat der Fußball sich hinentwickelt, was wird gerade besprochen. Und allein das ist auch ein Punkt, weil die Trainerlizenz erwirbst du ja nicht und behältst sie, sondern du musst sie halt immer wieder, sag ich mal, bestätigen durch diese Lerneinheiten, um dann wieder 3 Jahre die Lizenz erhalten zu können. Und das finde ich, es ist natürlich im Berufsalltag oder im privaten Alltag nervig, weil du weißt, mir läuft die Zeit davon, ich muss da noch hin. Aber wenn du dann da bist und wiederkommst, du hast jedes Mal wieder neuen Input, andere Perspektiven, neue Impulse und das kannst du dann in dein tägliches Trainer-Doing mit einbauen und das ist schon sehr, sehr sinnvoll, muss ich sagen. Also es ist ein gutes Konzept.
Hilft da auch der Austausch mit den Kollegen da vor Ort weiter bei so einer Fortbildung?
Ja, also da ist ein stetiger Austausch und das ist total interessant. Also vor was für Probleme die teilweise gestellt werden, sind ja doch schon mehr Trainer von Jungsmannschaften und die dann so manchmal aus ihrem alltäglichen Arbeiten erzählen und ich mir so denke, so eine Probleme habe ich gar nicht. Also oder wie gesagt, oder auch Sachen, die sich gleichen und wo man dann auch mal selber sagt, so, wie löst du dann das oder was machst du denn hier? Und da sind so viele Ideen und andere Herangehensweisen, da kann man immer was mitnehmen.
Du gehst voll in den Trainerjob auf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also mir macht Spaß. Also.
Ja, schön. Ist es für dich eine Überlegung, mal Jungs zu trainieren?
Also ich mache da erstmal an sich so keinen Unterschied. Hab auch schon mal Jungs trainiert. Da komme ich jetzt auch wieder auf den Trainerschein. Da habe ich beim MSV Neuruppin meine erste praktische Prüfung abgelegt bei den E-Junioren, bei den Jungs, die dort trainiert. Und dann auch bei der zweiten praktischen Prüfung in Ludwigsfelde beim Stützpunkt, beim Leistungskader. Und man muss natürlich sagen, die Jungs sind da total top. Das ist total cool, macht Spaß. Und du kannst dir da die schwierigsten Einheiten überlegen und die können das auch wirklich umsetzen. Da kommst du natürlich vom dem, was du da so entwickeln willst und was der Ablauf hergibt, kommst du natürlich viel schneller voran, als wenn du es jetzt, sage ich mal, mit relativ unerfahreneren Spielern machst. Das ist schon auf jeden Fall cool und da siehst du auch, wo sowas hingehen kann. Aber wie gesagt, ich mache keinen Unterschied, ob ich jetzt Jungs oder Mädchen trainiere. Und aktuell liegt ja der Fokus wirklich darauf, die Mädels so weit zu entwickeln, dass sie gefeit sind für den Frauenbereich. Und wie gesagt, deswegen ist es aktuell nicht relevant.
Du wirst jetzt ja, denke ich jetzt mal, so ist die Planung, dieses Jahr natürlich noch die Mannschaft trainieren und nächstes Jahr auch noch. Also quasi die meisten Mädels durch ihre beiden B-Juniorinnen-Jahre begleiten. Es gibt keine A-Juniorinnen im Mädchenfußball. Das heißt, dann kommt der Frauenbereich für die. Und dann, was kommt dann für dich?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Schauen wir mal. Wie gesagt, aktuell, na klar, guckt man auch mal über den Tellerrand. Aber ich bin jetzt so, dass ich sage, ich schaue mir jetzt diese Saison an, ich schaue mir die nächste Saison an. Und was dann kommt, da bin ich noch recht offen. Mich noch nicht festgelegt.
Aber auf jeden Fall ja bei der Eintracht. Verliert man so ein bisschen auch das Herz an den Verein, wenn man so engagiert ist wie du als Trainer? So, oder ist das so, sagen wir mal, Mittel zum Zweck, das ist der Verein halt in dem Ort, wo ich lebe, wo ich mit meiner Familie lebe und da gehe ich halt hin? Oder ist jetzt das doch mehr so in dir in Bewegung, so wenn du an Eintracht denkst?
Ja, also da würde ich das Letztere unterschreiben. Also wie gesagt, man wird dann irgendwann auch Fan von dem Verein, definitiv, weil das Herz klopft dann mit. Du hast ja auch die ganze Beschriftung und das Wappen mit auf der Brust als Trainer und so weiter. Du trainierst diese Mannschaft, du verfolgst natürlich auch andere Mannschaften aus dem Verein. Mhm. Drückst denen die Daumen und da ist jetzt nicht nur der Mädchenbereich, den ich natürlich auch noch sehr intensiv verfolge, sondern halt auch die erste Männermannschaft, wo man mal zum Spiel mit hingeht oder auch, wie gesagt, so die Ergebnisse und man kennt die Kollegen und drückt denen die Daumen. Also man entwickelt schon für den Verein definitiv auch in Anführungsstrichen Liebe.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Der Wimpel hängt nicht umsonst mit dem Auto.
Gehörst du auch zu denen, wenn man solchen Autos entgegenkommt mit dem Wimpel da am Rückspiegel, das erkennt man ja von Weitem, ja.
Genau, dass man sich grüßt, auch wenn man sie nicht kennt.
Ja, das kenne ich auch, ja. Verfolgst du privat eigentlich dann auch mehr Frauenfußball oder mehr Männerfußball oder beides gleich oder gar nichts?
Also ich schaue auf jeden Fall Frauenfußball, gerade die großen Turniere. Jetzt steht ja im Ende November da das Finale in der Euro Nations League, glaube ich, gegen Spanien noch an. Also das werde ich definitiv gucken und große Turniere verfolge ich auch. Im Frauenbereich, da kann ich auch jedem nur ans Herz legen, Born for This, die ZDF-Doku-Serie. In der Mediathek kann man sich die anschauen, wo die Frauennationalmannschaft begleitet wird. Sehr, sehr interessant, habe ich auch sehr interessiert geschaut. Allgemein, so sage ich mal, Bundesliga und so weiter, verfolge ich schon eher den Männerbereich. Mhm. Aber wenn die Frauen Turniere spielen, bin ich auf jeden Fall auch immer mit dabei. Schauen wir das an, wenn ich kann.
Wir haben ja jetzt mit Union hier, unser Partnerverein, 9 Bundesligisten in der Nähe, Frauen-Bundesligisten in der Nähe, die ja auch sehr, sehr gut als Aufsteiger gestartet sind in die Bundesliga. Ist das so mal eine Option, da mit den Mädels dahin zu gehen und sich Bundesliga-Fußball bei den Frauen anzugucken?
Das ist auf jeden Fall mal ein Impuls. Also ich weiß, dass in der Mannschaft es unterschiedlich ist, ob es jetzt so Fußball nur gespielt wird oder auch verfolgt wird. Also da würde man jetzt auch nicht jedem Gefallen mit tun, jetzt nur Fußball zuzugucken. Okay. Also es war auch schon mal, dass wir eine Abschlussfahrt hatten und dann lief parallel, ich glaube, EM oder WM-Spiele. Und haben gesagt, wir gehen jetzt zu Public Viewing und dann waren schon so ein paar, Fußball spielen ja, aber Fußball gucken nein. Also wie gesagt, da gibt es halt auch solche, die den Sport, sage ich mal, an sich lieben, aber jetzt nicht darüber hinaus verfolgen. Aha. Und aber das könnte man auf jeden Fall mal machen, ja. Oder sag ich mal, kannst ja auch zu Union fahren.
Ja.
Und sich das mal anschauen. Also solche, das ist eigentlich keine schlechte Idee.
Privat bist du Fan von Hansa Rostock.
Ja.
Wie konnte das passieren?
Sozusagen das zweite. Also nicht nur der Mirstorf-Wimpel im Auto, sondern hinten an der Heckscheibe am Auto ist ja quasi die zweite, meine zweite Liebe.
Auch ein Wimpel?
Nee, da ist eine Aufschrift.
Aufschrift, ja.
Genau, und einerseits konnte das passieren, ich komme ja gebürtig von der Küste aus Stralsund, es gibt schon mal die Regionalität dann her und andererseits ist es so, ich sag mal, da ist auch eine Leidenschaft entstanden, auch über diese ruhmreiche Zeit von 95 bis 2005, 10 Jahre am Stück Bundesliga, und wenn ich da an die Saison denke, 2003, 2004, 9. Platz in der Bundesliga, im UI-Cup gespielt, Qualifikation für den UEFA-Cup, also international mitgespielt, allein 20 Tore Martin Max. Ich war, glaube ich, fast bei jedem Heimspiel im Stadion. Und zu der Zeit, ja.
Aha.
Und aber auch, wie gesagt, aus Brandenburg halt immer mit dem Zug rübergefahren. Und das ist ja so eine unglaubliche Leidenschaft, die Fans mit ihrem Support. Und da konnte man den Verein eigentlich nur ins Herz schließen und dann nie wieder rauslassen. Und jetzt ist es in den letzten Jahren natürlich nicht so ruhmreich um den Verein gestellt mit den sportlichen Leistungen. Aber so ein Hansa-Fan sagt ja auch immer, egal welche Liga, immer der FCH. Und von daher bin ich gar nicht traurig darüber. Also ich, wenn ich so schaue, auch wie die in der dritten Liga die Gästebereiche immer proppenvoll sind, immer gefüllt sind, egal welche Entfernung, die Auswärtsspiele, und auch zu der jetzigen Zeit gehe ich ab und zu noch ins Ostseestadion und so weiter. Das steckt einfach an. Also ich kenne auch Leute, die überhaupt keine Fußballaffinität hatten, waren einmal im Ostseestadion und haben gesagt, das ist mein Verein.
Ja.
Also und das, wie gesagt, das ist, geht quasi in die DNA über.
Das ist witzig, dass es gerade auch im Osten sehr viele Vereine gibt, die, die diese Anziehungskraft haben auf Fans. Ich sag mal auch Dresden, Magdeburg, Cottbus sicherlich auch, aber auch halt Hansa Rostock. Das ist ein Verein, der die Menschen da in der Region, wenn man oben an den Ostsee fährt, an jeder Autobahnbrücke steht groß FCH, das Logo oder in großen Schriftzügen. Das ist ein Verein, der die ganze Region da bewegt.
Ja, das einerseits, und andererseits ist aber auch immer wieder faszinierend, wenn du mal so ein Foren liest und so weiter, wie viele Hansa-Fans es im ganzen Bundesgebiet gibt. Dann freuen, wenn sie im Ruhrgebiet spielen oder in Süddeutschland, weil sie auch überall Hansa-Fans sind. Also es ist, sage ich mal, na klar, die Regionalität, und dann hast du da auch diese Präsenz vor Ort, definitiv, wie du schon sagst. Aber es gibt sie auch überall. Und allein auch die Mitgliederzahlen mit 30.000 Mitgliedern, also es ist schon Wahnsinn. Und das, wie gesagt, ist eigentlich erstligatauglich. Und da soll es ja mal irgendwann wieder hingehen.
Ich wollte sagen, zurzeit ist, glaube ich, noch so ein bisschen Leidensfähigkeit angesagt. Also sie stehen jetzt im Mittelfeld der dritten Liga, wenn ich das so richtig im Kopf habe, 7., 8.
Tendenz nach oben.
Gerade 5-0 gewonnen in Ulm, Tendenz nach oben, ja. Ja, eigentlich ist das ein Verein mindestens für die zweite Liga, ne?
Ja, also Minimum. Und wie gesagt, da, weil ich ja weiß, wo ich daherkomme, ich sehe sie eigentlich irgendwann wieder in der Bundesliga, auch wenn es vielleicht ein weiter Weg ist. Ja, wie du schon sagst, Minimum zweite Liga. Mit diesem Support der Fans und wie sie die Stadien füllen und das eigene und das ganze Umfeld, die Struktur. Also es ist schon mit dem Leistungszentrum da. Nicht umsonst ist Toni Kroos da ja auch ausgebildet worden und so weiter. Also das sind schon so Dinge. Da ist dritte Liga zu wenig.
Fährst du noch ab und zu mal hin jetzt, oder passt das gerade nicht in deinen Zeitplan, sich Hansa-Spiele anzugucken?
Also es ist natürlich nicht mehr so häufig geworden, aber es gibt keine Saison jetzt in den letzten Jahren, wo ich jetzt gar nicht da war.
Mhm.
Also es gibt ja so spezielle Spiele. Jetzt war ich gegen Cottbus da im Ostseestadion und wir haben leider verloren. Aber solche Spiele suche ich mir schon aus. Oder wenn der Rostock im Cottbus spielt, dann fahre ich hin.
Stehst du dann im Fanblock oder sitzt du dann auf der Tribüne?
Mal so, mal so. Also kommt auch mal, mit wem man hinfährt. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Tochter hinfährst, dann gehst du jetzt nicht unbedingt in die Fankurve, sondern dann nimmst du halt den Familienblock.
Bietet sich an.
Aber ich nehme auch die Fankurve.
Deine Tochter spielt ja auch bei dir in der Mannschaft. Ist das manchmal ein Problem, wenn man Vater und Tochter in die Konstellation?
Also ich muss sagen, sie hat ja die Mannschaft jetzt quasi kurzzeitig verlassen, weil sie jetzt ein Auslandsjahr macht. Das war oder ist nie ein Problem gewesen. Also ich habe da nie einen Unterschied gemacht. Ich glaube, das hat man noch nie wirklich gemerkt. Den einzigen Unterschied, den es vielleicht gibt, ist, dass man nach Trainingseinheiten oder nach Spielen halt nochmal detaillierter auf einzelne Punkte eingeht. Das machst du jetzt im Privaten jetzt nicht mit einer Spielerin, mit der du jetzt nicht so zu tun hast im privaten Bereich. Aber ansonsten ist es nicht schwierig. Und wie gesagt, ich habe da eigentlich nie einen Unterschied gemacht.
Reik Bratke nicht auf dem Trainingsplatz steht und nicht am Spielfeldrand und nicht bei Hansa Rostock auf der Tribüne sitzt, was machst du sonst so in deinem Leben?
Ich gehe auf jeden Fall sehr gerne und regelmäßig ins Fitnessstudio. Das mache ich und power mich da so ein bisschen aus, nochmal zusätzlich. Ansonsten gehe ich gerne Inliner fahren. Unternehmungen mit Familie und Freunden, sei es Konzerte, Festivals oder wie wir jetzt auch schon gesagt haben, Stadion. Solche Dinge mache ich auf jeden Fall auch sehr gerne.
Was für Konzerte? Was für Musik?
Auch unterschiedlich. Also das ist schon des Öfteren so im Rockbereich, sage ich mal, dass es so geht. Aber es kann auch mal Elektro sein oder auch mal die Hip-Hop-Richtung gehen. Also da bin ich relativ offen.
Deine Zukunft bei der Eintracht, wir hatten es eben schon mal angedeutet, die ist gesichert. Du bleibst diesem Verein und uns weiterhin treu in welcher Funktion und für welche Mannschaft auch immer.
Das ist auf jeden Fall der Stand jetzt, ja.
Ihr seid als Familie auch, ihr habt euch hier so ein bisschen festgesetzt auch.
Auf jeden Fall, wir sind jetzt seit 10 Jahren hier und fühlen uns hier pudelwohl und wie gesagt auch im Verein angekommen, ganze Umfeld und das ist schon sehr, sehr, sehr schön und möchte man nicht mehr missen.
Hilft so ein Verein dann auch so ein bisschen, sich hier niederzulassen und wohlzufühlen?
Das Umfeld zu erweitern, definitiv. Ja. Also du lernst ja so viele Leute kennen, ob du willst oder nicht. Aber wie gesagt, das ist ja auch schön, ein größeres Umfeld hier zu haben, gerade wenn du, sag ich mal, herziehst. Man hat es ja gemerkt vor 10 Jahren, dann kanntest du erstmal niemanden so. Und gerade wenn du, sag ich mal, aus deinem eigenen Umfeld so ein bisschen rausziehst, auch wenn es jetzt nicht weit ist, aber es ist ja trotzdem erstmal eine neue Region. Und so ein Verein ist ein perfekter Türöffner, einfach nur, um neue Leute kennenzulernen.
Lieber Raik, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, das heißt entweder oder. Das möchte ich gerne auch mit dir machen. Geht ganz einfach los für einen Fußballer. Linksfuß oder Rechtsfuß?
Rechtsfuß.
Videobeweis oder kein Videobeweis?
Ah, es scheiden sich natürlich die Geister, aber wenn man was angefangen hat, sollte man es durchziehen. Also Videobeweis.
Messi oder Ronaldo?
Würde ich tendenziell Ronaldo sagen.
Messi oder Mbappé?
Dann Messi.
Hund oder Katze?
Katze.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Ketchup oder Mayo?
Mayo.
Berge oder Strand?
Strand.
Wo verbringt ihr euren Urlaub?
Gerne an der Ostsee.
Okay.
Ansonsten natürlich, wo es uns hin verschlägt, also.
Vor den Türen von Hansa sozusagen.
Ja, am Ostseestrand.
Ja. Sommer oder Winter?
Sommer.
Früh aufstehen oder lange schlafen?
Absolut früh aufstehen.
Das hilft dir bei deiner Trainertätigkeit. Ihr habt oft früh Anpfiff und lange Fahrten. Da muss man manchmal echt 2-3 Stunden vorher losfahren.
Ne? Am Sonntag ist Treffpunkt in Miersdorf 7.45 Uhr, um nach Eberswalde zu fahren.
Ach, wann ist der Anpfiff dann?
Da ist dann Anpfiff, ich glaube, um 10. Ja, genau. Wir fahren also ein bisschen über eine Stunde hin, wollen eine Stunde vorher da sein, dann kann 10 Uhr aus Anpfiff.
Jammern die Mädels dann manchmal, so früh aufstehen und so?
Begeistert ist niemand.
Ja. Kommt jemand manchmal zu spät?
Nein, also wie gesagt, wir haben da ja wirklich dann einen Treffpunkt und vielleicht mal ein paar Minuten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt permanent Probleme mit der Disziplin habe und denke, wo bleiben meine Spieler, das ist nicht so. Sie sind schon alle sehr, sehr diszipliniert.
Gibt es da eine Mannschaftskasse heutzutage, wo man einzahlen muss, wenn man zu spät kommt?
Also wir haben eine Mannschaftskasse, wo ja auch so von Hallenturnieren die Einnahmen reingehen und so weiter, ja. Wo wir dann auch Abschlussfeiern von machen oder mal Pizza essen gehen, was auch immer. Aber da gibt's noch keine Geldstrafen.
Okay.
Gerade, sag ich mal, im Kinder- und Jugendbereich, jetzt sind es ja keine Kinder mehr, es sind ja jetzt alles Jugendliche.
Ja,
aber noch haben wir es nicht. Man könnte sie langsam rantasten, aber die würde eigentlich auch recht leer bleiben, weil sie sind, wie gesagt, sie halten sich an die Regeln.
Sehr schön, sehr schön. Geld ausgeben oder sparen?
Ja, ist auch so. Beides ist sinnvoll. Mhm. Aber Geld ausgeben ist, glaube ich, besser.
Geld oder Ruhm?
Ja, Geld ist, glaube ich, besser.
Auto oder Fahrrad?
Ich bin mit dem Fahrrad hier, sage ich Fahrrad.
Wein oder Bier?
Bier.
Aufzug oder Treppe?
Treppe.
Fisch oder Fleisch?
Aktuell Fisch.
Krimi oder Komödie?
Auch beides gut, würde ich jetzt Komödie sagen.
Theater oder Kino?
Kino.
Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Jeans oder Jogginghose?
Jogginghose.
Stadt oder Land?
Land.
Bist du ein Landei?
Nicht wirklich, aber ich sag mal, wir sind ja jetzt hier so ein bisschen auf dem Land, auch wenn wir sehr nah an der Stadt sind. Das ist eigentlich die perfekte Kombi, finde ich. Also man ist so im Speckgürtel und hat es nicht weit, um zu Konzerten zu kommen, wo auch immerhin. Diese riesengroße Stadt Berlin vor der Haustür quasi. Aber man ist nicht im Stadtgeschehen zu jeder Zeit. Und das ist, glaube ich, auch schon ein riesengroßer Vorteil dieser Region.
Unter Wasser atmen oder fliegen können?
Fliegen können.
Lieber Raik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ein bisschen zu erzählen von deiner Tätigkeit als Trainer unserer B-Juniorinnen und auch darüber hinaus. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Tätigkeit. Ich bin mir sicher, das wird eine gute Saison. Vielleicht ist noch mal das ein oder andere spektakuläre Spiel dabei, wie jetzt im Pokal-Achtelfinale. Alles, alles Gute für dich auf Fußballplatz und auch daneben. Bleibt der Eintracht weiter gewogen und wir sehen uns am Wüstemarker Weg.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Sehr schön, vielen Dank. Mhm.